Heute ist es ein sonniger Tag. Es ist der 8. August 2006. Wir sind im Martinus Center Clint an der Nordküste von Seeland, 100 Kilometer von Kopenhagen entfernt. Ich bin der Ole Tergelsen, ich bin Chemiker und Biologe und ich werde einen Vortrag halten, Erbe und Umwelt im Lichte der Martinus-Kosmologie. Ja, ich bin bereit und der Titel des Vortrags ist Erbe und Umwelt. Und es gibt ja eine Debatte oder eine Diskussion unter den Biologen und welche meinen, dass wir sind von Genen und Chromosomen bestimmt. Das sind also determiniert oder bestimmt von Erbanlagen. Es gibt andere, die meinen, dass das Wichtigste ist die Umgebung. Dass wenn man in eine gewisse Umgebung oder Milieu aufgewachsen ist, dann ist man so und so geworden. Und da hat man sehr viel das auseinandergesetzt. Und da kann man fragen, ist es entweder Erbe oder Umwelt, die bestimmend ist. Und da meint Martinus, es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch. Und das würde ich gerne im Lichte der Kosmologie erklären. Und ich wollte gerne sofort mit dem Begriff Talentkernen anfangen. Martinus hat also einen Begriff und das ist ein Talentkern. Das ist ein geistiger Organ. Und man kann also ein Talentkern in drei Stufen erschaffen. Und in der ersten Stufe, also die A-Stufe, oder er spricht auch von A-Wissen. Und dann geht es also um, dass es ist tagesbewusst, man ist gehirnbewusst. Man will etwas gerne lernen, man hat es verstanden, man hat ein theoretisches Wissen darüber. Martinus wendet oft da den Beispiel mit Musik an. Also vielleicht hat man Musik gehört und man hat Musik gemocht und man möchte gerne selbst Musik spielen. Und dann hat man also schon ein Talent auf der A-Stufe oder man hat ein A-Wissen. Dann fängt man an zu üben und trainieren. Und dann geht es ja ab und zu mal, dass man macht etwas ohne nachzudenken, weil es geht etwas mehr fließender. Es geht noch nicht automatisch, aber oft dann denkt man nicht daran. Dann ist es also schon B-Wissen geworden. Und das heißt also, das ist die Praktizierungsstufe. A-Wissen, das ist also theoretisches Wissen und B-Stufe, das ist also Praktizierung. Und auf der C-Stufe, dann ist also das C-Wissen also automatisch geworden. Man macht es virtuos, es geht von selbst. Und das ist ja ein Talent. Aber Martinus könnte sozusagen mit seinem kosmischen Bewusstsein sehen, dass es geht tatsächlich um ein Organ. Man hat also physische Organe und Zellen, aber es gibt also auch geistige Organe. Und diese Talentkerne sind also geistige Organe. Und die werden im Ewigkeitskörper gespeichert. Das heißt also, dass sie können also den Untergang des Körpers überleben. Das heißt also, man kann also gewisse Dinge lernen und diese Dinge werden also den Tod überleben. Und Martinus spricht also von diesem Ewigkeitskörper. Er spricht also auch von die Schöpfungsfähigkeit oder X2 oder das Überbewusstsein. Und das bedeutet, dass alles, was man gelernt hat, das kann nicht verloren gehen. Jedes Mal, wenn man etwas erlebt hat oder trainiert, praktiziert, dann macht es einen Eindruck. Und dieses Eindruck wird also in erster Hand vielleicht als Gedächtnis gespeichert. Also, aber wenn man sich mehr und mehr übt, dann wird es als Talentkernen gespeichert. Und das geht nicht nur um musikalische Talenten. Es gibt ja Beispiele von viele verschiedene Talenten. Zum Beispiel, dann klopft das Herz vielleicht 80 Male pro Minute. wir denken überhaupt nicht an das Herzklopfen. Oder wir atmen vielleicht 15 Mal pro Minute, darüber denken wir auch nicht. Also alle physiologischen Funktionen geht ganz automatisch. Wenn wir nach ein paar Stunden in der Terrasse geht und isst, dann gibt es ja schönes Essen in Terrassen und danach denken wir nicht daran, dass die Damen soll das bearbeiten, dass es soll zum Leber gehen und wir denken überhaupt nicht an die Biochemie, wir denken nicht an die Stoffwechsel in den Zellen und sowas. Alle diese Funktionen geht ganz automatisch. Alle chemische und physiologische Funktionen geht ganz automatisch. Und das ist, weil das ist Sehwissen. Das ist also einige Funktionen, die man früher aufgeübt hat. Martinus spricht ja von einer ewige Entwicklung und da gibt es verschiedene Spiralkreisläufe und in dem früheren Spiralkreislauf, dann waren wir tatsächlich Organen und dann haben wir in diesem Spiralkreislauf Organfunktionen zum Automatismus aufgeübt und in einem noch früheren Spiralkreislauf waren wir Zellen und dann haben wir alle die Zellefunktionen also ganz bewusst aufgeübt durch dieses A, B, C Wissen. Und dadurch ist es am Ende automatische Funktionen geworden. Und die ganze Biochemie, das ist ja chemische Reaktionen, das haben wir als Molekülen und Atomen gelernt. Und das ist auch ganz automatisch geworden. So, das ist ja ganz schön, dass wir diese Funktionen geht, ohne wir das Tagesbewusstsein benutzen brauchen. So, das ist ja also auch ein Riesenvorteil, weil wenn man sich entwickeln will, dann muss man ja auch das Bewusstsein freimachen, neue Dinge zu lernen. Es wäre ja schlecht, wenn ich zum Beispiel gehen würde, dann muss ich dann den rechten Bein und der linke und der rechte und der linke und der rechte und dann müsste ich atmen und Herz klopfen und dann ist es ja gefährlich, ins Verkehr rauszugehen. Könnte ich ja überrollt worden, weil ich hat so viele andere Dinge daran zu denken. Aber dann wird es immer, wenn man etwas wiederholt, wird es als ein Talent daraus. Und Martinus sagt auch, also ganz physisch, dann schafft man auch physische Zentren für automatische Funktionen. Wir haben ja den Rückmerken und das ist ja fast ein Teil vom Gehirn. Und dadurch geht recht ja viele automatische Funktionen. Und wenn man also etwas wiederholt hat, dann geht dieser Funktion ganz automatisch. Aber es inkarniert tatsächlich auch ein Lebewesen im Rückmerken, die diese automatischen Funktionen ausführen. Und das heißt, dann wird also das Tagesbewusstsein vom Denken befreit. Und dann können diese automatischen Funktionen gehen. Aber die werden ja alle von einem Lebewesen aufrechterhalten. Zum Beispiel das Herzklopfen. Wir denken nicht daran, aber das Herz ist ein Lebewesen. Und das hat ja sein eigenes Leben und das ist also zuständig fürs Herzklopfen. Und es gibt ein Lebewesen, also Leber und Nieren und Damen und Lungen und sowas, das ist also auch lebendige Wesen. Und es gibt ein Lebewesen, die ist also zuständig für diese Funktion. Und dann brauche ich nicht daran zu denken. Und das ist ja eigentlich die Voraussetzung für Entwicklung, weil wenn man etwas gelernt hat, dann braucht man nicht mehr daran zu denken. Es gibt Lebewesen im physischen Körper, die können das aufrechterhalten. Und daraus ist es also so, dass die Talenten wird im Ewigkeitskörper gespeichert. Die werden also nie, die wird niemals verliert gehen. Und das ist ja ganz interessant, so die biologische Entwicklungslehre zu studieren. Und da haben man ja diese Nukleinsäuren, ich glaube auf Deutsch sagt man DNS, ne? Deoxynukleinsäuren, also die Genen und die Chromosomen sind also von DNS-Molekülen aufgebaut. Und da gibt es eine Rieseninformation. Der Mensch hat ja also 23 Chromosompaaren. Also wir haben 23 von der Mutter bekommen und 23 von der Vater bekommen. Dann haben wir also 23 Paaren. Und da gibt es ja eine Rieseninformation. Das weißt du ja auch vom Klonen und sowas. Also wir brauchen nur eine Zelle, um einen ganzen Körper aufzubauen. Und da liegt alle Information über den ganzen Aufbau und alle funktion und aufrechterhaltung, das ist ja also fabelhaft, so viel Information da liegt in diesen Genen und Chromosomen. Und dann kann man ja die Biologen fragen, woher kommt die Information? Wovon stammt es? Und da sagen sie, ja, das ist also durch Zufälligkeiten entstanden. Im Darwinismus, da spricht man also von Mutationen und danach vom natürlichen Auswahl. Es gibt also eine große natürliche Variation und viele kleine Fehler und Mutationen, aber ab und zu mal kommt es eine Veränderung, die ist also günstig. Und das heißt, dann gibt es einen Vorteil im Kampf ums Leben. Das gibt einen Vorteil für das Überleben. Und dann wird also diese Mutation zum den nächsten Generationen rübergegeben. Das ist also die Theorie, dass es gibt Zufälligkeiten und dann ist es die natürliche Auswahl. Es sind immer die Besten, die sind zum Überleben auserwählt und das heißt, dann werden die wenige gute Mutationen weiterführt und wenn sie schlechter wird, dann wird man also im Kampf ums Leben sterben. Und das ist also die Erklärung, dass diese Riesenmenge von Information ist durch Zufälligkeiten entstanden. Und also wenn es geht um Computers und sowas, da weiß man ja, man kann nicht Informationen schaffen durch Zufälligkeiten. Man könnte einen riesen Computer haben und einen Generator haben, die nur Zufälligkeiten generieren. Kann man dadurch Informationen auf dem Computer erschaffen? Überhaupt nicht. Das geht nicht, Informationen aus Zufälligkeiten zu schaffen. Das ist der eine merkwürdige Theorie in der Biologie. Und zweitens, dann leben wir ja ein langes Leben und wir haben gelernt, in der Schule haben wir studiert, wir haben Ausbildung bekommen, wir haben gearbeitet und gestrebt, um gute Mitbürger zu werden und wir haben so viele Dinge gelernt und während das ganze Leben haben wir uns geübt und trainiert. Auch jedes Mal, wenn man ein Erlebnis oder eine Erfahrung gemacht hat, dann hat man sich entwickelt. Das heißt also, das ganze Leben, da akkumuliert man Information und Information und Information. Aber nach dieser man glaubt, dass man lebt nur ein Leben und am Ende des Lebens, dann geht eigentlich diese Information verloren. Also man konnte sich ja vorstellen, dass ich hatte sehr viel Schachspiel studiert und ich wurde vielleicht eine Genie. Natürlicherweise kann ich ein bisschen weitergeben. Ich konnte ja so Schachunterricht geben, aber diese Genialität kann ich nicht zu anderen Menschen weitergeben. Und das ist ja eigentlich auch eine merkwürdige Theorie. Also wenn ich das ganze Leben Information eingesammelt hat, dann geht alles verloren am Ende des Lebens. Das ist ja auch eine Absurdität. So eigentlich geht es um zwei Absurditäten. Am Anfang des Lebens entsteht eine Riesenmenge Information von Zufälligkeiten. Und am Ende des Lebens, dann wird alle die Information, die eingesammelt hat, geht verloren. Das ist ja zwei absurde Theorien. Aber so muss es ja aussehen mit einem Einlebenstheorie. Aber Martinus kann ja, er hat ja sehen können, dass das Lebewesen ist nicht nur ein Körper. Da gibt es auch ein Bewusstsein, ein ewiges Bewusstsein. Man spricht ja davon, dass die Summe der Energie ist konstant. Und Martinus sagt ja grundlegend für alle Logik, die grundlegende Prämisse für die Kosmologie ist ja, dass etwas kann nicht aus nichts entstehen und etwas kann nicht vernichtet werden. Also wenn es gibt Energie, dann ist die Summe der Energie konstant. Die Energie existiert in aller Ewigkeit, ist nie entstanden und kann nie verschwinden. Aber dann, wenn es geht um Bewusstsein, also das Phänomen Bewusstsein, wie ist das Bewusstsein entstanden? Und da meinen die Naturwissenschaftler durch einen Urknall und eine lange Reihe von Zufälligkeiten, plötzlich ist die Molekülen so kompliziert geworden, dass Bewusstsein entsteht spontan. Aber die kann man eigentlich nicht richtig erklären. Wie können tote Molekülen ins Molekülen mit Bewusstsein umgewandelt werden? Das haben sie nicht erklärt. Sie sprechen von einer Emergenztheorie und das geht so, dass sie sagen, wenn die Molekülen ausreichend kompliziert ist, entsteht das Bewusstsein spontan. Aber für mich, dann ist es ja überhaupt keine Erklärung. Und es ist ja auch total unmöglich. Wie kann etwas Todes in Bewusstsein umgewandelt werden? Sie haben keine Erklärung gegeben in der Naturwissenschaft und das ist auch total unlogisch. Das ist unlogisch, dass Energie aus Nichts entstehen kann, aber es ist auch unlogisch, dass Bewusstsein aus Nichts entstehen kann. Das heißt, die Energie ist etwas Ewiges, aber das Bewusstsein ist auch etwas Ewiges. Und Martinus fügt auch dazu, das Ich-Gefühl, das Ich ist auch etwas Ewiges. Man kann ja dann sagen, X1, X2, X3 ist ewige Dinge, sind ewige Dinge. Der Schöpfer, die Schöpfungsfähigkeit und das Erschaffene. Und man könnte dann die drei Dinge zusammenfassen und sagen, das Leben ist etwas, das ist. Das Leben ist nie entstanden und das Leben kann niemals vernichtet werden. Aber da meinen die Materialisten, das Leben ist identisch mit dem physischen Körper. Und wenn der physische Körper runtergeht, dann ist das Leben raus. Aber das haben sie eigentlich niemals bewiesen. Und für Martinus ist es ja total logisch, dass Energie, Bewusstsein, das Ich-Gefühl, Leben, das kann nicht aus nichts entstehen und es kann nicht vernichtet werden. So, das Interessante ist also, es gibt eine Struktur im Lebewesen, das ist ewig. Und dann ist es ja ganz interessant, dass hier in der Welt der erschaffenen Dinge, da können wir viele Erfahrungen machen, wir können trainieren und üben, aber das Resultat können in eine ewige Struktur gespeichert werden und dadurch können alle Erfahrungen überleben. Das ist ja ein fantastischer Mechanismus und ich finde, das macht ja auch mehr Sinn im Leben. Nichts kann verloren gehen, das heißt also, ab und zu mal könnte man sagen, ja, ich habe so viel studiert und gearbeitet, aber am Ende des Lebens, dann ist alles verloren, dann ist alles vergeudet. Also, aber Martinus betont so sehr, keine Erfahrung geht verloren, keine Erlebnis geht verloren. Das ist ja doch ganz optimistisch, dass nichts, also auch wenn ich sehr viele Stunden da bei dem Computer gesessen habe und dann verschwindet eine Seite wegen irgendeinem Fehler, das habt ihr ja wohl auch oft erlebt, plötzlich, dann ist das Dokument weg. Aber dann sage ich, ja, aber ich habe doch meine Talentkernen erschaffen mit all diesem Schreiben und die Erfahrungen, die ich gemacht habe während des Schreibens. Diese Talentkernen habe ich doch bekommen. Die können ja nicht verloren gehen. So, das ist eine Trost für mich, wenn das Dokument im Computer verschwindet. Die Talentkernen können nicht verschwinden. Die Erfahrungen, die werden also bestehen in diesem Überbewusstsein. Und dann spricht Martinus also auch von physischen Talentkernen und die Genen in den Chromosomen. So ein Chromosom besteht aus einem DNS-Säure-Molekül und da ist vielleicht Hunderten oder vielleicht 1000 Genen. Also ein Chromosom ist von vielen verschiedenen Genen aufgebaut. Es gibt ein Gen für braune Augen oder ein Gen für rotes Haar und also jedes Gen hat also ein Wissen um eine gewisse Eigenschaft. Und in der Naturwissenschaft, da glaubt man, also das ist die Ursache zu allen Eigenschaften. Das sind also diese chemischen Chromosomen oder Genen. Aber Martinus meint also, dass diese Genen ist eigentlich nur etwas Sekundäres. Das Primär ist die Talentkernen. Und die Genen sind sozusagen ein Spiegelbild von den Talentkernen. Und in der Atomphysik spricht man von die Struktur der Materie. Und da sagt man, dass die Materie besteht aus Partikeln und Leerraum. Aber Martinus sagt, nein, das ist nicht Partikeln und Leerraum, das ist Partikeln und Bewusstsein. So etwas Totes kann ja nicht die Ursache zu Bewegungen sein. Nur etwas Lebendiges kann also die Ursache zu Bewegungen sein und das heißt also, dass ich und das Bewusstsein kontrollieren die Bewegungen. Aber man kann sagen, dass die Materialisten stellen ja die Dinge auf den Kopf, weil sie glauben, dass die physische Materie ist das Primäre. Also sofort nach dem Urknall, da kamen also Hydrogenatomen und Heliumatomen, so ungefähr 25% Helium und 65% Hydrogen. Und das war also das Ausgangspunkt. Das ist also physische Atomen. und durch eine riesenlange Reihe von Zufälligkeiten und zufälligen Prozessen, dann geht es weiter und weiter. Und allmählich und allmählich werden die Moleküle also zufälligerweise mehr und mehr kompliziert. Zufälligerweise entsteht dann auch organische Moleküle und das geht also zufälligerweise weiter. Und wenn diese Moleküle sehr kompliziert sind, dann entsteht das Bewusstsein spontan. Aber die haben eigentlich keine Erklärung gegeben, was passiert, wenn das die tote Materie wird, lebendige Materie. Aber die meinen also tatsächlich, die Materie ist die Ursache des Lebens. Und Martinus meint also, die Materie ist das Primäre und das Leben und das Bewusstsein ist ein Nebenprodukt oder ein Beiprodukt. Aber Martinus, der sieht ja nicht die Materie als das Primäre. Die Materie ist ein Werkzeug für das Lebewesen. Man könnte also das Bewusstsein so definieren. Bewusstsein ist die Fähigkeit zu erleben und sich zu manifestieren. Man kann also von der äußeren Welt Eindrücke bekommen und nach diesem Eindruck kann man also einen Ausdruck geben durch seine Handlungen und seine Manifestationen. So, also Bewusstsein ist die Fähigkeit zu erleben und sich zu manifestieren. Und das ist also, dass das Bewusstsein ist im Leerraum und es ist das Bewusstsein, die kontrolliert also die Partikel und die Materie. Und man spricht dann so viel von Mutationen. Dann könnte es also sich so aussehen, dass man hat also eine neue Talentkerne erschaffen. Dann kann das Bewusstsein also die Materie beeinflussen, so dass gewisse Mutationen zum Vorschein kommen. Und man kann, also außer in der Biologie spricht man ja von das natürliche Auswahl. Also die werden also natürlich ausgewählt zum Überleben. Aber dann kann man auch von einem geistigen Auswahl sprechen. Das heißt also, die Talentkernen können gewisse Mutationen aussuchen und könnten die beleben oder und festhalten. Das heißt also, dass das Bewusstsein ist das Primäre. Martinus spricht von einem Gesetz von Anziehung und Abstoßung. Und das ist also ein Naturgesetz. Wir haben ja in der Schule von Elektrizität und Magnetismus gelernt. Und da gibt es auch Gesetze für Anziehung und Abstoßung. Ich glaube, ihr habt alle als Kinder mit Magneten rumgespielt und dann plötzlich wird sie zueinander angezogen und ab und zu mal wollen sie einander abstoßen. Die geistige Welt ist eine elektromagnetische Welt. Aber geht man in die Welt der Moleküle, in die DNS-Säuren, wenn man da reingeht, dann gehen wir auch in einen elektromagnetischen Welt, weil die Atomen entstehen ja aus Protonen und Elektronen. Das ist also auch eine elektromagnetische Welt. Und dadurch gibt es einen Zusammenhang, eine Wirkung zwischen der geistigen Welt und der physischen Welt. Und das heißt also, dass die Talentkernen werden automatisch angezogen zum Genen, die Talenten entspricht. Das heißt also, man könnte sagen, man hat vielleicht ein Talent für Intelligenz aufgebaut. Man hat also sehr viel studiert, dann hat man also die Intelligenz auftrainiert. Dann gibt es gewisse Gene, die sind gut für Intelligenz. Und dann, das hört man ja auch von den Vereinigten Staaten mit Samendonoren. Man möchte gerne ein Kind mit Samen von einem Nobelpreisträger haben, weil dann gibt es gute Gene für Intelligenz. Und das heißt also, es gibt einen Zusammenhang zwischen die geistigen Talenten für Intelligenz und dann die physischen Gene für Intelligenz. Und das heißt also, wenn man selbst die Talente für Intelligenz aufgeübt hat, dann wird man zu Genen mit hohem Intelligenz angezogen. So in diesem Beispiel mit dem Samendonor, diesem Nobelpreisträger, eigentlich ist er nicht die Ursache zu der Intelligenz. Vielleicht wird es so eine Intimidation gegeben und die Frau kriegt ein sehr intelligentes Kind. Und dann sagt man, ja, man, also das ist ja der Nobelpreisträger, der ist die Ursache zu der Intelligenz des Kindes. Aber dann ist es nur, dass auf der geistigen Ebene vor die Befruchtung gab es ein intelligentes Lebewesen. Und dieses intelligente Lebewesen wurden dann zu den Genen für Intelligenz angezogen. so also die Ursache zum Intelligenz ist niemals mechanische Veränderungen in den Molekülen. Aber so glauben die Materialisten tatsächlich, dass es gibt Mutationen, aber eigentlich, das ist eigentlich nur mechanische Änderungen in den Molekülen. Und da glaubt man also, dass mechanische Änderungen können Intelligenz produzieren. Das ist da total unlogisch. Das ist auch nur logisch, dass man kann nur Intelligenz produzieren durch Studien und Arbeiten mit Intellektualität. Und nun habe ich ja keine Symbolen hier, aber ich habe hier 5 Finger auf dem rechten Hand. Wenn ich zum Beispiel 5 Talenten habe und dann gibt es vielleicht 5 entsprechende Talenten im genetischen Material der Eltern, dann werde ich ja dazu angestoßen. Das stimmt. Also das heißt, dass die Genen sind eigentlich ein Spiegelbild von den Talentkernen. Aber wenn ich zum Beispiel hier, nun habe ich nur 2 Talenten und die Eltern haben 5 Talenten, 5 Genen für, dann stimmt es nicht und dann kommt es zu einer Abstoßung. Es ist ja oft so, dass musikalische Eltern kriegen oft musikalische Kinder und Sportler kriegen oft Kinder, die sind gut in Leichtathletik und Fußball und sowas. Es gibt auch Familien, wo man sind Alkoholiker und dadurch werden die Kinder auch Drogensüchtige und Alkoholiker. Dann sieht es so aus, als man die Eigenschaften von den Eltern bekommen. Aber das ist nur anscheinend. Weil also wenn ein Elternpaar, die sind vielleicht beide Alkoholiker und dann kriegen sie 2 Kinder. Der eine wird Alkoholiker und der andere nicht. Aber der Kind, das Alkoholiker wird, hat also selbst Alkohol in früheren Leben getrunken und ist dadurch also zu dieser Familie angezogen worden. Das andere Kind kann auch von anderen Gründen, von anderer schicksalsmäßigen oder karmischen Gründen zu dieser Familie angezogen werden. Aber wenn das andere Kind nie früher Alkoholiker gewesen war, dann wird es also auch nicht selbst Alkoholiker werden. Also diese Sucht nach Alkohol kriegt man also nicht von den Eltern, aber sondern vom Lebenweise im früheren Leben. So also alle sämtliche gute Fähigkeiten und Talenten, die man anscheinend von den Eltern erbt, erbt man in Wirklichkeit nicht von den Eltern. Die Eltern geben nur die physischen Bausteine für das Kind, aber das richtige Talent, diese geistigen Eigenschaften, trägt das Kind selbst mit sich von früheren Leben. Und dann kann man also auch Talentkerne zerstören. Und Martinus hat ja erklärt, dass durch Alkoholismus kann man also das Nervensystem und das Gehirn zerstören. Und Martinus sagt also, das ist sehr schwierig, Talentkerne zu zerstören. Da muss man also verkehrt leben, in einer fehlerhaften Art und Weise leben, viele Jahre, also wenn man jeden Tag Alkohol trinkt, jeden Tag, Tag nach dem Tag und Jahr nach Jahr und so weiter, dann vergiftet man ja das Gehirn und man kann nicht so gut arbeiten und man sinkt ein bisschen ab. Aber Martinus sagt, das reicht nicht mit einem Leben, um die Talentkerne zu zerstören. Also man muss Alkoholiker gewesen sein. 3 oder 4 Leben nach einem anderen. Dann hat man also das Gehirn total zerstört. Und dadurch hat man also auch die Talentkerne für natürliches Erschaffen vom Gehirn zerstört. Das heißt also, es gibt Talentkernen, Organtalentkernen für Körperaufbau. Und diese Talentkernen kann man also zerstören. Zum Beispiel kann man auch 1, 2, 3 Leben nacheinander rauchen. Das zerstört die physische Lungen, aber das Schlimmste ist, das wird auch die Talentkerne für das Erschaffen von Lungen zerstören. Es gibt ja Leute, die rauchen vielleicht 20, 40, 60 Zigaretten pro Tag und sie sagen, damit werde ich nicht aufhören. Ja, da gibt es ja ein Risiko, dass du wirst Lungenkrebs bekommen. Das spielt keine Rolle. Diesen Genuss will ich haben. Dann spielt es keine Rolle, ob ich 10 oder 20 Jahre früher sterben. Weil dann ist das Problem aus. Wenn ich gestorben bin, dann ist das Problem aus. Aber das sagt Martinus, nein, das Problem ist überhaupt nicht daraus. Vielleicht wird so ein Mensch mit Raucherlungen oder an Lungenkrebs sterben und glaubt, dann ist das Problem gelöst. Aber diesen Missbrauch hat auch die Talentkernen für Lungenerschaffung zerstört. Das heißt, im nächsten Leben wird so ein Mensch also mit krankhaften Lungen geboren. Ich habe vor 2 Jahren in einem dänischen Zeitung gelesen, es ging um eine wissenschaftliche Untersuchung über Kinder mit Asthma. Das ist also eine Lungenkrankheit und die könnten überhaupt nicht erklären, weshalb Kinder mit Asthma fingen an zu rauchen vor die anderen Kindern. Und oft hat sie viel mehr als andere Kinder geraucht, weil es ist sehr unangenehm, mit Asthma zu rauchen. Aber das könnte man von der Martinus-Kosmologie aus erklären. Die haben Asthma, weil sie haben die Lungen ein bisschen in früheren Leben zerstört. Und die haben ein Talent für Rauchen. Das ist fast eine automatische Funktion geworden, zu rauchen. Und diese automatischen Funktionen von früheren Leben kommen dann ganz schnell zum Vorschein im nächsten Leben. Das heißt, dann wollen diese Kinder vor die anderen Kinder mit dem Rauchen anfangen. Und sie wollen sehr massiv rauchen. Die haben in diesen Untersuchungen festgestellt, dass es gab viele asthmatische Kinder, die hatten also 10 oder 15 Zigaretten täglich geraucht. Und die Ärzte und die Wissenschaftler können das überhaupt nicht verstehen. Aber das ist ja eine gute Erklärung mit der Kosmologie, dass man hat diese Gewohnheit mit sich genommen. So, eigentlich gibt es 2 Seiten. Man hat also Organtalentkernen zerstört. Man wird mit einer Krankheit geboren. Und zweitens, man hat also eigentlich ein Laster, eine geschlechte Gewohnheit aufgeübt. Also das ist nicht nur gute Gewohnheiten, die man aufüben kann. Man kann also auch Lastern und schlechte Gewohnheiten aufüben. Und die werden dann auch im nächsten Leben übertragen, mit übertragen. Weil das ist ja auch automatische Funktionen. Und Martinus hat auch erklärt, dass man kann ja auch mit Verdauungsstoffwechselkrankheiten geboren werden. Und das heißt also, mit einem falschen oder fehlerhaften Lebensstil kann man also Krankheiten erschaffen. Wenn ein Kind mit einer Krankheit geboren wird, dann hat das Kind in einer fehlerhaften Art und Weise gelebt, in früheren Leben gelebt. Und deshalb ist es also sehr wichtig mit dem Lebensstil. Heutzutage hat man ja auch festgestellt, dass man hat also große Risiken in diesem Leben, Lungen- und Kreislaufkrankheiten zu bekommen und Herz- und Kreislaufkrankheiten zu bekommen oder diesem Diabetes 2, also diesem Zuckerkrankheit zu bekommen. Wenn man viele Süßigkeiten isst, wenn man viel Fett isst, wenn man Alkohol trinkt und wenn man raucht und wenn man sehr wenig motioniert, dann ist es also ein großes Risiko dafür, dass man diese Krankheiten erwerben kann. Das kann man schon in einem Leben feststellen, dass ein fehlerhaftes Lebensstil ist die Ursache zu Krankheiten. Aber was noch schlimmer ist, das ist also, dass diese Krankheiten werden im nächsten Leben überzogen. Und er hat also auch, das ist in diesem kleinen Buch, die ideale Nahrung, da hat er beschrieben, wie man also auch Stoffwechselkrankheiten erwerben kann. Und dann ist es also, man kann vielleicht jeden Tag ein bisschen zu viel essen. Das wird so eine Gewohnheit, dass man spürt nicht, dass man zu viel gegessen hat. Aber das ist eine tägliche Überanstrengung für das Verdauungssystem. So, da kann man das also unterminieren. Und man kann also auch ab und zu mal zu viel essen und zu wenig essen. Dann gibt es ja auch natürliche Funktionen, die können auch zerstört werden. Und das kann auch zu Anorexie und Bulimismus und sowas sich entwickeln. Das kommt nicht von selbst. Das ist also auch, weil man hat unnatürlich gelebt. Es ist also sehr wichtig, natürlich zu leben und die natürlichen Talenten und Funktionen aufrecht zu erhalten. Es ist gefährlich, in natürliche Funktionen einzugreifen. Man sollte eigentlich nur essen, wenn man Hunger hat. Aber da auf den Terrassen gibt es ja so viel leckeres Essen. Ne? Ja. So ab und zu mal, dann isst man mehr, als man sollte. Und das ist also eigentlich gefährlich. Das ist dasselbe mit dem Schlaf. Also man sollte eigentlich auch sofort ins Bett gehen, wenn man müde ist. Aber oft arbeitet man weiter. Das kann auch das Schlaftalent zerstören. Und man kann also auch einen Wecker anwenden. Das heißt, man weckt auf, bevor das Nervensystem repariert worden ist. Das ist also auch ein Attentat unter Unterminierung vom Schlaftalent. Man kann also auch zwei Schlaftalente zerstören. Das ist, das Einschlafen kann man zerstören und das Aufwecken. Einige Menschen, die können nicht einschlafen. Und das ist vielleicht, weil sie hat sich daran gewöhnt, nicht in Bett zu gehen, nicht zu schlafen, wenn man müde ist. Und anderen weckt vielleicht ganz leicht auf. Und das kann auch davon kommen, dass man hat so oft einen Wecker angewandt. Dann weckt man plötzlich auf. Und das kann man also mit sich in den nächsten Leben auch tragen. Er hat auch gesagt, wenn man dieses, was heißt es, das heißt Migräne, also es gibt sehr schwer Kopfschmerzen. Das ist ja auch eine Krankheit im Nervensystem. Und er sagt, wenn man so einen Lebensstil gehabt hat, man ist sehr gestresst geworden, man hat sehr viel gearbeitet und hat zu wenig geschlafen. Ich habe es jedenfalls so, wenn ich zu wenig schlafe und zu viel arbeite, dann kriege ich auch Kopfschmerzen. Aber einige Leute, die gewöhnen sich daran, dass es wird fast eine Gewohnheit daraus, das Nervensystem misszuhandeln oder misszubrauchen. Und das kann also solche Konsequenzen haben, dass im nächsten Leben, dann wird man also mit Tendenzen zu Kopfschmerzen geboren. Also man hat also fast von der Jugend also Tendenzen zu Migräne. Das ist also auch, weil man in einer fehlerhaften Art und Weise gelebt hat. Aber das mit den Talentkernen hat auch einen riesen Vorteil, weil man hat die Möglichkeit, den nächsten Leben zu planieren. Also man könnte ja sagen, ja, ich möchte ja gern Balletttänzer werden oder Atomphysiker oder Musiker oder sowas. Ja, aber das kann man kann schon hier in diesem Leben anfangen, das aufzubauen. Und Martinus spricht ja auch von Schicksal. Man kann ja auch die Energien rausschicken, die man gerne im nächsten Leben ernten will. So, es gibt ja, da war ein Mann, der war 80 Jahre alt und der fing an, Esperanto zu lernen. Und da hat Martinus gesagt, ja, das war doch eine tolle Idee, das war eine gute Idee, weil also der kann vielleicht 5 oder 10 Jahre Esperanto studieren vor dem Tod, dann hat er einen Talentkerne für Esperanto erschaffen und dann kann er damit im nächsten Leben weitermachen. So, das finde ich also, das ist so optimistisch, dass wir haben also selbst die Kontrolle über die kommenden Leben. Wir können schon in diesem Leben anfangen, diese Talenten aufzubauen, die wir wünschen im nächsten Leben. Ab und zu mal kann man ein bisschen eifersüchtig sein mit die Genialitäten von anderen Menschen und die Fähigkeiten von anderen Menschen, aber das Problem ist nur Geduld. Man soll nur Geduld haben, dann kann man selbst die Talenten aufüben. So, ich finde, das ist ganz optimistisch, dass keine Erfahrung, keine Erlebnis ist vergeudet und alle Male, wenn man studiert und sich bemüht hat und trainiert und geübt hat, das gibt ein Resultat und dieses Resultat kann also in die nächsten Leben übertragen werden. So, die Problemstellung, das ist ja das mit Erbe und Umwelt. Und dann kann man also sagen, dass man erbt nicht den Eltern, man erbt seine eigene Vergangenheit. Ab und zu mal kann man sagen, ja, das Kind hat diese Eigenschaften von der Vater und das Kind hat diese Eigenschaften von der Mutter. Das heißt also, dass das Kind hat dieselbe Eigenschaften als das Vater auf diesem Gebiet und die Mutter auf diesem Gebiet. Und das ist also, dass Kind ich durch das Gesetz von Anziehung und Abstoßung zu den Eltern angezogen werden. Aber im Grunde genommen hat das Kind überhaupt nicht die Eigenschaften vom Eltern bekommen. Das Kind hat seine eigenen Eigenschaften mitgebracht. Das ist reine Mechanik, was man von den Eltern bekommen. Also die Gene und Chromosomen baut den Körper auf. Aber das ist ja ganz physisch und mechanisch. Aber als Kind, dann können die, dann gleich die Kinder wie die Eltern. Das sagt Martinus. Man wird allmählich von den Eltern befreit, wenn man anwächst. Und dann komme ich ja zu dem zweiten Prinzip. Und das ist ja, das hätte ich vielleicht schon sagen müssen. Also, wir können ja die früheren Leben nicht erinnern. Wie kann man dann die Erfahrungen von früheren Leben ins dieses Leben überführen? Wir können sie nicht erinnern. Wir erinnern das nicht. Wie kann die überführt werden? Und da sagt Martinus, das ist möglich durch zwei Prinzipien. Und das erste Prinzip, das ist das Talentkerneprinzip. Das habe ich schon besprochen. Und das zweite Prinzip, das ist das Repetitionsprinzip. Repetitionsprinzip. Das heißt, in diesem Leben repetiert man die früheren Leben. Und also, es gibt ja ein Embryo im Mutterleibe. Und dieses Embryo, geht durch eine gewisse Entwicklung. Und diese Entwicklung entspricht eigentlich die biologische Entwicklung. Also wenn Samen und Ei zusammengeschmolzen sind, dann fängt die Embryobildung an. Und dann geht es eigentlich durch alle sämtlichen Stadien, wie in die darwinistische Entwicklung. Also das heißt, das menschliche Embryo geht auch durch ein Fischstadium. Und also man kann auch Embryos von Kaninchen und Pferden und Menschen und Affen vergleichen. Und in die ersten Stufen sind sie total ähnlich. Und dann, nach und nach, dann werden sie ein bisschen verschieden. Aber das heißt, dass wir repetieren also schon im Mutterleibe Fischstadien. Und wenn das Kind geboren wird, hat es ja eigentlich Reflexen. Also die können ja greifen mit Händen und sogar mit Füßen. Es gibt auch bei den Menschen so gewisse Reflexen, die können fast mit dem... Aber die neugeborenen Kinder sollen doch nicht in die Bäumen herumklettern. Und dann kann man sich fragen, weshalb haben sie überhaupt solche Reflexen? Das kann man nicht von Materialismus aus erklären. Aber das ist, weil sie sind Affen gewesen. Sie haben früher ein Leben im Tierreich gehabt, wo sie in den Bäumen rumgeklettert haben. Und also dadurch wird man also mit all diesen früheren Fähigkeiten geboren. Und man kann auch Raubtiere, man kann das Nachwuchs vom Raubtieren beobachten. Was machen die, wenn sie spielen? Das ist immer, sie überfallen einander. Also wenn man sieht, Löwen und Tiger und Bären und Fuchsen, also die überfallen einander die ganze Zeit, die kämpfen die ganze Zeit. Und das ist eine Repetition als erwachsener Raubtier. Und das heißt, durch das Spielen wird das erweckt. Und das ist ja auch mit Menschenkindern, die spielen ja auch Vater, Mutter und Kind. Das ist auch eine Repetition von früheren Ehen im Tierreich und im Erdmenschenreich. Also da hat man auch so, alles wird dann also repetiert. Und Martinus hat erklärt, dass diese Repetition geht bis zum 30. Jahr. Und das letzte Leben, was man erlebt hat, das repetiert man so ungefähr zwischen 26 und 30 Jahre. Und das zweitletzte Leben in der Mitte, die 20er Jahren, also zum Beispiel von 23 zu 26. Und dritt- und viertletzte am Anfang der 70er Jahren also. Und dann ist ja klar, wenn man ein Ding oft repetiert hat, wenn ich zum Beispiel ein Ding nur einmal erlebt habe und soll das repetieren, dann dauert es ja viel. Aber wenn ich ein Ding erlebt habe und hat es schon 10 Mal repetiert, dann kann ich ja den 11. Mal das noch schneller repetieren. Und wenn es liegt 100 Leben zurück, dann geht es ja noch schneller, ein Leben zu repetieren. Deshalb geht es ein bisschen langsamer. Und Martinus sagt, man kann also wissen, was man in früheren Leben gemacht hat, wenn man sieht, wofür man hat man sich interessiert. Es gibt vielleicht ein Ehepaar, sie hat ein Kind, und das ist ein Mädchen und sie spielt so schön auf dem Piano und sie hat geübt und geübt und sie ist so talentiert. Und dann plötzlich mit 23 Jahren hören sie auf zu spielen. Und das hat vielleicht die Eltern geärgert. Sie hat auch solche fantastische Talenten. Nun ist sie total mit dem Spielen aufgehört. Aber dann könnte es so sein, dass vor zum Beispiel 2 oder 3 Leben zurück hat das Kind also im Erwachsenenleben gespielt und gespielt und gespielt und dann einen Tag ist sie zu der Konklusion gekommen, es gibt auch anderes im Leben als Spielen. Ich möchte auch andere Dinge machen als nur Spielen und Spielen und Spielen. Und dann hat sie andere Dinge gemacht und in diesem Leben und im folgenden Leben hat sie ganz andere Dinge gemacht. Dann wird sie wieder geboren, dann werden sie diesem Leben mit dem Spielen repetieren, aber auch die Leben ohne die Repetition. Und deshalb ist es umsonst, die Eltern können das Mädchen nicht beeinflussen, dem Spielen weiterzumachen. Und sie soll das eigentlich auch nicht machen. Man kann das nicht ändern. Und das kann vielleicht auch ein Trost für viele Eltern sein. Aber man kann eigentlich nicht die Kinder ändern. Die müssen unbedingt repetieren, was sie im früheren Leben gemacht hat. Und das steht nicht zum Ändern. Und ich finde, das ist auch schön. Das ist ein schöner Trost, weil das ist nicht meine Verantwortung, sozusagen. Die Eltern können mit einem guten Beispiel vorangehen. Also wenn die Eltern raucht und sagt jetzt den Kindern, ihr dürft nicht rauchen, dann rauchen die Kinder vielleicht trotz alledem. Dann ist man eigentlich ein bisschen verantwortlich, weil man hat nicht ein gutes Beispiel gemacht. Das müssen die Eltern, ja natürlich, wie heißt er, immer mit einem guten Beispiel vorangehen. Aber wenn die Kinder dann das nicht mag und trotz alledem mit dem Trinken und Rauchen anfängt, dann ist es nicht die Verantwortung der Eltern. Das steht nicht zum Ändern, weil sie haben selbst in früheren Leben geraucht und getrunken. Das kann man nicht ändern. Und das ist, dann ist es auch leichter, die Kinder gegenüber tolerant zu sein. Sie können nicht besser machen, als sie machen. Es kann auch so sein, wenn man eine bestimmte Zeit eine riesige Interesse gehabt hat, als Kind oder als Jugendlich. Das zeigt, womit man sich in früheren Leben beschäftigt hat. Es gibt vielleicht Kinder, die wollen absolute Bilder von Ägypten auf dem Wand haben im Zimmer. Ja, dann haben sie vielleicht eine Repetition in Ägypten gehabt oder man hat sich sehr viel für Waffen interessiert und dann hat man vielleicht eine Vorzeit als Jäger oder als Soldat. Selbst war ich Pfadfinder 5 Jahre lang. Und da wurde ich so Leiter für kleiner Jungen, also ich wurde so ein, ich war Leiter von einer Gruppe von fünf, sechs Jungen und da habe ich so eine Uniform gehabt und eine kleine Medaille gehabt, die zeigt, dass ich war Offizier und die anderen, die waren nur gemeine Soldaten und da habe ich kommandiert und gesagt, ihr sollt das machen und das habe ich gesagt und ich bin mir sicher, dass ich bin Offizier in früheren Leben gewesen. Weil das hat mich so viel Spaß gemacht, Offizier da bei den Pfadfindern zu sein. Das ist also ganz klar, wenn man das toll findet. Es gibt auch viele Kinder, die wollen ja mit Heften und Muscheln und verschiedene Dinge handeln und die machen so einen Laden wie beim Kaufmann. Und das ist ja klar, das ist eine Repetition von früheren Leben, wo sie also Kaufmänner gewesen waren. So, das ist also auch ganz interessant zu beobachten. Da können wir also viel von seinem eigenen früheren Leben lernen, wenn man studiert. Was habe ich gemacht als Kind? Was habe ich gemacht als Jugendlich? Was habe ich gemacht? Es gibt auch, wenn man so zwischen, ja, in der Pubertät geht von 12, 13 Jahren und nach vorne, dann hat man ja viele, dann wird man oft verliebt. Dann geht man in der Disco und dann wird der Junge in ein Mädchen 2 Wochen verliebt und dann aus und dann ein neues Mädchen und dann ist 4 Wochen und man ändert oft Partner in dieser Zeit. Aber das ist auch notwendig, weil man sollen viele früheren Ehen repetieren. Dann kann man auch von Partner zum Partner gehen, weil man muss also sehr viele Ehen repetieren. Vielleicht hat man einen Partner sehr lange Zeit gehabt, dann kann man das nur viele Leben mit demselben Partner repetieren. Und das ist eigentlich die Umwelt. Also wenn man selbst zum Beispiel Musiker in einem früheren Leben gewesen war, dann ist es ja natürlich, dass man wird zu einer musikalischen Familie angezogen. Und da wird den ganzen Tag gespielt. Und dann glaubt man, das Kind ist musikalisch geworden, weil die Umwelt ist musikalisch. Aber Martinus meint wieder, das ist nicht die Umwelt, das ist nicht die richtige Ursache. Die richtige Ursache, das ist, man ist zu diesem Umwelt angesogen, weil man hat sich selbst früher damit beschäftigt. Und das heißt also, dass, ja, wie gesagt, wenn man Sportler ist, wird man zu einer Familie mit Sport angezogen. Wenn man Alkoholiker selbst gewesen war, wird man zu einer alkoholischen Familie angezogen. Die Umwelt ist nicht die richtige Ursache. Das ist mein eigener früherer Lebensstil. Und das heißt also in dieser Diskussion, weshalb sind die Menschen, wie sie sind? Ist es Erbe oder ist es Umwelt? Das ist eigentlich das. Das ist also auf die ewige Vergangenheit gegründet. Und das ist also, dass man kann die ewige Vergangenheit ins nächste Leben überführen. Mit der Erbe und mit der Repetition. Also das heißt mit der Erbe und mit der Umwelt. So eigentlich erbt man nur seine eigene ewige Vergangenheit. Und man kann sagen, die Diskussion besteht ja immer noch, weil es gibt ja richtige Dinge in beide Bereichen. Weil es ist ja richtig, dass es gibt ja diese Genen und Chromosomen. Da kann man ja feststellen, dass man ist mit einem guten Gen für diese Fähigkeit geboren, aber das ist nicht die tiefste Grund. Die tiefste Grund dazu ist, man hat sich damit in die früheren Leben beschäftigt. Und ja, vielleicht wird es dann einfacher, Eltern zu werden. Man hat nicht so viel Verantwortung, als man früher geglaubt hatte. Und eigentlich, also wenn es auch schief für das Kind geht, also damit kann man eigentlich nichts zu tun, weil das ist sozusagen die Laufbahn des Kindes von früheren Leben. Das wichtigste Talent, das ist das Talent für Nächstenliebe. Aber das dauert sehr lange Zeit, so ein Talent aufzubauen. Martinus hat erklärt, dass man kann also eine Genialität erschaffen durch 3-4 Leben. Wenn man also zum Beispiel ein geniales Maler werden will oder man wird Musik spielen oder zeichnen oder Ballett tanzen oder sowas, da kann man so ein Talent für Genialität ins 2 oder 3 oder 4 Leben erschaffen. Aber nur, wenn man die Mehrheit der Zeit dafür anwendet. Das heißt also, man soll sich fast also jeden Tag und die Mehrheit der Zeit mit einem Ding beschäftigen. 2, 3, 4 Leben nacheinander. Dann ist man also vollkommen geworden. Dann ist man total genial in diesem Gebiet. Aber um Nächstenliebe zu erschaffen, das geht nicht in 3, 4 Leben. Das ist ja eine lange Reise vom Tierreich bis zum wahren Menschenreich. Also man muss vielleicht 100 oder tausende Inkarnationen haben, vor das egoistische Tier ist in eine vollkommene Menschen umgewandelt worden. So, das nimmt also sehr viel Zeit in Anspruch. Und das geht also durch die Erfahrungen, und da hat Martinus ja auch tolle Analysen gemacht über der Sinn der Finsternis. Er hat also die Finsternis rechtfertigt. Und er hat also die Finsternis verteidigt und hat also erklärt, dass die Finsternis oder das Böse ist notwendig überhaupt, um etwas zu erleben zu können. Und zweitens, man kann nur durch Erfahrungen, man kann sich nur durch Erfahrungen entwickeln. Und das Mitleid und Mitgefühl kann nur erschaffen werden durch eigene Erfahrungen von Leid und Schmerz und Problemen. Und das gibt also eigentlich das humane Talent. Das heißt, wenn man sehr viele Tränen geweint hat, wenn man sehr viel gelitten hat in früheren Leben, dann ist man also sehr human geworden. Dann ist man also sehr weit in die Erschaffung von der Talentkerne der nächsten Liebe. Und es gibt also gewisse Dinge in dieser Entwicklung zur nächsten Liebe, die können man mit der Wille nicht beeinflussen. Gewisse Dinge müssen also ganz einfach gefühlt werden oder wahrgenommen werden. Und das ist das mit dem Leid und mit dem Schmerz und Problemen. Also dieses Mitleid und Mitgefühl, das kann nicht durch Wille beeinflusst werden. Aber das ist auch notwendig, um die Humanität und die Nächstenliebe zu entwickeln. Aber es gibt auch gewisse Bereiche in der Entwicklung der Nächstenliebe, die man mit dem Wille beeinflussen kann. Und da hat Martinus ja erklärt, dass man kann zum Beispiel die Toleranz aufüben. Man kann zum Beispiel im Vorgebet für den anderen gehen. Also die höchste mentale Training, das ist, die Feinden zu vergeben. Jesus ja hat auf dem Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie machen. Das können man also als tägliche Training. Der wurde oft gefragt, Martinus, hast du nicht eine Methode wie da im Osten? Gibt es nicht ein Yoga oder eine Übung, eine Training, die man machen kann, um weiter in die Entwicklung zu kommen? Und Martinus hat immer nein, nein, nein gesagt. Aber man hat ihn diesen Frage so oft gestellt, dass am Ende hat er gesagt, ja, ich habe eine Methode. Und das ist also seine Feinden zu lieben. Und da kann man also täglich eine kleine Meditation haben. Man können also die Feinden vergeben. Man können sogar ein Vorgebet für die Feinden geben. Man kann also mit solchen Eigenschaften, da kann man sich beschäftigen. Man kann also seine Art und Weise zu denken verändern. Vielleicht kann man einsehen, dass man hochmutig ist. Dann kann man auch ins Gebet gebeten darum, dass diese Hochmut verschwinden wollen und dass man mehr demütig werden will. Und das kann man also sozusagen trainieren und üben mit der Wille. Man kann gewisse Gedanken mustern und man kann das Gebet, man kann das Gottesverhältnis in dieser Art und Weise verbessern. Und dadurch kann man auch zu seiner Entwicklung, zur Vollkommenheit beitragen. Vielen Dank für heute.